Stell dir vor, du gehst gerade nach vor und stehst nun vor deinem Publikum. Und bevor du überhaupt ein Wort sprichst, spürst du nun, wie alles auf diesen einen magischen Moment zuläuft. Was entscheidet, ob deine Botschaft wirklich ankommt? In dieser Episode erfährst du, was Präsenz vor dem Sprechen bewirken kann und wie genau dieser stille Moment deine Wirkung und deinen Erfolg bestimmt. Bleib dran.
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
An welchem Punkt in einer Präsentation oder in einem Gespräch entscheidet sich tatsächlich, in welche Richtung das laufen wird oder wie der Gegenüber sich danach fühlen wird? Ist es das Ende, die Mitte, der Anfang? Welcher Moment entscheidet? Lieber Arno Fischbacher, wir sprechen heute über diesen einen Punkt, der den Unterschied ausmacht. Den Unterschied, der am Ende entscheidet, ob zum Beispiel der Kunde kauft, ob derjenige, der dir zuhört, dir glaubt, ob der dir vertraut, ob er zufrieden ist mit dem, was du ihm vorher seine Nase gesetzt hattest. Ein herzliches Servus erstmal in deine Richtung, lieber Arno. Hi.
Andreas, grüß dich. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, der du mich jetzt schon über 500 Episoden in diesem Podcast begleitest, genau, auf unserer gemeinsamen Reise. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die sich meine Kunden auch immer wieder stellen, speziell dann, wenn es ums Vorbereiten von Präsentationen geht. Was ist eigentlich der Moment? Also aus meiner persönlichen Erfahrung ist es keine einzelne Sekunde, sondern es sind in der Regel mehrere Sekunden. Das dauert viel länger, als man es in der Regel einschätzt, nämlich die Zeitspanne, bevor du das erste Wort sprichst, wenn du bereits vor der Gruppe stehst. Ob du jetzt auf der Bühne bist oder ob du, keine Ahnung, im Vortragssaal vor den Menschen stehst, ob du vielleicht nur vor einer kleinen Runde stehst und hinter dir der Bildschirm ist. Es ist der Moment vor dem ersten Wort. Und ich will auch gern ausführen, warum das so ist, Andreas. Mhm. Ich habe so einen ganz konkreten Anlass gerade, weshalb ich heute dieses Thema gewählt habe. Das ist ein Coaching für einen Kunden, den ich jetzt schon über einige Zeit, er hatte 6 Coaching-Einheiten gebucht, wir sind kurz vorm Abschluss. Und in der letzten Session ging es ganz konkret um die Vorbereitung einer kurzen Präsentation, vor der mein Kunde gestanden ist. Etwas unter Druck, das war spürbar, eine sehr ausgesetzte Situation. Er hat mir erzählt, eine Händlertagung, also eine Tagung, in der er mit einem Kollegen als Führungskraft des Unternehmens für die Geschäftspartner des Unternehmens 15 Minuten zu gestalten hat. Und aber zwei wichtige Themen, es waren dies begreiflich zu machen oder auch motivierend rüberzubringen galt. Und ich habe gemerkt, wir haben in der Arbeit dann auch das eine oder andere rausgeholzt, wie man so schön sagt, also geschaut, was an Detailinformationen muss in dieser kurzen Präsentation überhaupt gesagt sein. Das ist ja so ein Punkt, der oft falsch eingeschätzt wird. Du hast das Gefühl, du musst noch dieses sagen und das ist wichtig und das ist wichtig. Und wir haben es von der anderen Seite angeschaut und haben naturgemäß von der Zuhörerseite, von der Zuschauerseite das aufgedröselt und geschaut, wo sind eigentlich die Punkte, die es anzusprechen gilt, also wo ein Funken entsteht, wo ein Momentum, wir haben zuerst darüber diskutiert, ob es der oder das Moment ist, Andreas, mhm, oder? Jetzt haben wir das Momentum, also etwas, was im Menschen irgendwie etwas auslöst. Mhm. Wo so eine Schwungkraft in Bewegung gesetzt wird, wo das Schwungrad sich zu drehen beginnt, um dann zu einer Handlung zu führen. Ja, und dann habe ich gemerkt, es bleibt immer noch der Druck, in der kurzen Zeit alles gut und richtig und im Zeitmaß zu machen. Und dann haben wir uns den Beginn angeschaut. Denn ich sehe immer wieder, der Einstieg in eine Präsentation ist, das sind die zwei Sätze, die im Grunde so viel entscheiden, aber nicht nur, weil du dort das Publikum abholen kannst und weil es entscheidet, ob ich mich als Zuhörer betroffen fühle, ob ich sofort involviert mich fühle oder ob ich halt nur so eine Agenda kriege und quasi außen vor bleibe. Ne? Auch aus einem ganz anderen Grund, nämlich das sind die Momente, in denen du, wenn du dich sicher und geborgen fühlen wirst auf der Bühne, wenn du schon vom Start weg in den Flow geraten willst, ein gutes Gefühl, zuversichtlich sein willst, dann braucht es diesen Moment vor dem ersten Satz, den du sprichst, den es zu gestalten gilt. Denn ich sehe, ich arbeite sehr oft so mit suggestiven Einstiegen, also dass man ohne Grüß Gott, meine Damen und Herren, und ohne die Begrüßungsfloskel und ohne all das, das räumen wir alles weg, dann ist die Frage, naja, wie steigst du ein? Mhm. Es gilt, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu involvieren. Naja, am besten holst du sie in ihrem eigenen Leben ab. Dafür gibt es in der Rhetorik im Grunde viele, viele Möglichkeiten, viele Modelle. Ich greife in der Regel die Suggestion, also das direkte sprachliche Involvieren der Zuhörer heraus. Angenommen, du bist dort oder dort, wenn sie an dieses oder jenes zurückdenken, also einfach eine suggestive Formulierung, wo du den anderen direkt in seinem Leben ansprichst und ins Boot holst, um dann über eine kluge Frage in die Gliederung zu gehen. Und dennoch blieb auch in diesem Fall, bleibt dann oft trotzdem so dieser Druck am Anfang übrig. Und das führt zu verkürzten Sprechpausen, das führt dazu, dass ich als Publikum halt immer merke, der ist ein bisschen gedrängt und getrieben auf der Bühne. Und darum lass uns heute mal die Frage stellen, was ist das eigentlich, was es uns so schwer macht, wenn du vor die Gruppe trittst? Wenn du auf der Bühne dort in die Mitte gehst, von der du weg dann sprechen willst. Was ist es, was es so schwer macht, für einen kurzen Moment einfach da zu sein, uns einfach so zu zeigen, wie wir sind, einfach nur da zu sein, um darauf zu warten, dass das Publikum merkt, dass wir da sind, sich uns zuwendet und uns quasi dann auffordert, so im Sinne von, ja, bitte, sprechen Sie. Ja, ich bin da, ich höre zu. Sodass dann der erste Satz im Grunde eine Reaktion ist auf diese Einladung, auf diese Zuwendung des Publikums.
Ist ja die Frage, ob das tatsächlich jeden trifft oder ob das nicht einfach nur traumatisierte Leute aus unserem Schulsystem sind. Um das jetzt einmal kurz, also nach dem Motto, weil wir ja alle, sage jetzt einmal, die wir im letzten Jahrtausend in die Schule gegangen sind, irgendwann einmal Situationen erlebt haben, wo wir vielleicht negative Aussagen gekriegt haben, als wir uns dann doch einmal getraut hatten, vor Publikum irgendwas zu machen. Also das war dann bei der Prüfung vielleicht oder, also heute nennt man das vielleicht Shaming, ja. Ich weiß nicht, ob das heute besser ist, jetzt gibt es halt einen Namen dafür, aber du weißt, was ich meine. Also sind das vielleicht irgendwelche Mikrotraumata, die dann zu solchen Gefühlen, ich weiß jetzt nicht, ob jedes Kind das hat. Ich kenne Kinder, die total frei sind, davon. Und ich kenne aber auch Kinder, die, wo ich zum Beispiel weiß, die haben noch keine Traumata und die aber trotzdem ganz scheu sind. Also das ist vielleicht auch eine Art von grundsätzlicher Prädisposition, das kann sein, aber dann natürlich auch, was wird bestärkt. Also es geht ja auch Verstärkungslernen, also schlicht verhaltenstherapeutische Geschichte.
Ja, ich bin sicher, das trifft zu, was du sagst. Das betrifft ganz sicher den Großteil der Menschen. Und ob es die Schule ist oder ob es sonstige Erlebnisse sind, es ist im Grunde die Angst vor der Beschämung. Es ist im Grunde immer eine Grundbefindlichkeit, die da zutage tritt.
Ja, und denn, natürlich auch die Selbstkritik, dann, sei es jetzt über irgendwas gefällt einem an seinem Äußeren nicht oder sei es auch, jetzt finden sie raus, dass sie doch nichts kann, so dieser Imposter, das Imposter-Phänomen, was wir ja auch viele von uns kennen, das ist einfach der Gedanke, dass auch wenn ich vielleicht schon viele Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung habe, dass es immer noch Menschen gibt, die dann immer noch insgeheim die Annahme haben, dass sie vielleicht doch nur so tun, als ob sie gut wären und eigentlich sind sie alle ganz doof und blöd und können nichts. Und das ist tatsächlich eine manifeste Angst, die aber auch insbesondere hochqualifizierte Menschen trifft.
Naja, das ist die Angst, dass die anderen genau diesen kleinen Schwächepunkt inmitten aller Stärken so deutlich sehen und erkennen. Und ich glaube, das ist das, was uns schützen lässt. Und ich denke, im Alltag ist es auch etwas ganz Wichtiges. Man kann nicht immer vulnerabel durch die Gegend laufen. Also im Alltag, glaube ich, schützen wir uns unwillkürlich, ununterbrochen vor zu lauter Umgebung, vor den, also allein wenn ich durch die Stadt gehe, durch 100.000 Eindrücke, die auf mich einprasseln, durch 100.000 Werbeplakate, die schreien, schau mich an. Also du musst dich ja schützen.
Also ich persönlich bin schon Freund, wenn wir es individuell machen, aber ich bin jetzt kein Freund des gesellschaftlichen Schutzes. Also das, was zum Beispiel in den letzten Jahren, dass dann irgendwelche Disney-Filme am Anfang schon steht, Achtung, in diesem Film kommen irgendwelche bösen Hexen vor und das könnte ihre Kinder traumatisieren. Also die Absicht einer Kindererziehung sollte nicht darin liegen, die Kinder möglichst maximal von den bösen Umständen der Welt zu schützen, sondern die Kinder möglichst zu stärken, dass sie mit den Umständen der Welt gut klarkommen. Das ist zumindest mein Verständnis von, wie ich mir vorstelle, dass eine resiliente Gesellschaft, ein resilienter Mensch entsteht. Ich glaube, dieses zu sehr schützen wollen, was wahrscheinlich eine gute Intention dahinter hat, aber das hat sich bei uns in den letzten Jahren gesellschaftlich, also sowas, was eben auch über Fernsehen, über Medien und Ähnliches transportiert wird, nee, also alles vor jedem zu schützen und jede Eventualität verhindern zu wollen, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt wird schwierig. Und es zeigt sich in so vielen gesellschaftlichen Bereichen bis hin zu Christkindlmärkten, wo jetzt irgendwelche Panzerabwehrsachen drauf sind. Also es ist schwierig. Ich verstehe, dass Ängste da sind, aber nicht jeder Angst kann man mit Schutz begegnen. Ich glaube, dass irgendwann einmal braucht es einfach eine gewisse Art von Selbstverständnis. Ich kann das, ich schaffe das. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt der Präsentation. Nämlich, ja, wenn ich nämlich vor Menschen stehe, einfach anzuerkennen irgendwie, okay, und wenn die merken, ich bin nicht perfekt, dann ist es okay.
Die Frage ist, Andreas, ob du das verstandesmäßig dir selbst sagen kannst. Du kennst wahrscheinlich die Diskussionen über die Wirksamkeit von Selbstsuggestion, von der Autosuggestion.
Unbedingt.
Also von den Sätzen, die man sich vorsagt. Ich bin stark und ich fühle mich gut und du weißt schon, ja. Und da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von sehr validen Forschungsergebnissen, dass die Wirksamkeit Affirmationen, ja, genau. Also die Wirksamkeit von diesen Affirmationen nicht grundsätzlich fehlt, sondern dass diese Affirmationen nur unter ganz bestimmten Umständen wirklich wirksam sein können. Denn wenn im Hinterkopf irgendwo der innere Kritiker im Grunde hämisch grinsend, während ich so eine Affirmation sage mit voller Inbrunst, der innere Kritiker im hintersten Stübchen hämisch grinst und sagst, ja, glaubst eh selber nicht, dann führt diese Affirmation unter Umständen sogar zum Gegenteil, nämlich zu einer Verstärkung der Verunsicherung. Und dahinter liegt jetzt für mich die Frage, wie entsteht im Menschen dieses grundlegend gute Gefühl zu sich selber, also so ein innerstes Gefühl der psychologischen Sicherheit oder des Aufgehobenseins im Universum, frag mich, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. wie entsteht das und warum sehe ich bei so vielen Menschen das nicht da? Und aus dem heraus so viel Schutzbedürfnis entstehen, das ja dann immer, wie soll man sagen, Sinn macht. Der Organismus macht ja nichts falsch, wenn er sich schützt, sondern im Gegenteil. Schutz, also sich zu schützen, ist das oberste Überlebensprinzip des Menschen, das immer durchschlägt. Und das sehe ich in diesen ersten Momenten.
Naja, man könnte natürlich noch größer ziehen, das Ganze. Das könnte auch eine Amygdala-Geschichte sein, dass wir, jetzt kommen wir wieder auf das Medienbashing, natürlich von früh bis spät mit irgendwelchen Szenarien konfrontiert werden, die uns Angst machen. Irgendwelche Seuchen, irgendwelche Kriege, die auf uns zukommen, die Klimakatastrophe, die uns das Ganze, die Lebensmittel sind giftig. Ich kann eigentlich nichts machen auf dem Planeten, ohne dass irgendwie irgendwas Schlimmes passieren wird. Egal was ich tue, ich bin immer Sünder, mehr oder weniger. Also was die Kirche früher gemacht hat, machen heute die Medien. Also es ist, ich glaube schon, dass wenn die Amygdala andauernd am Feuern ist, dann ist auch dieser ganze Mechanismus, dass ich mache sowieso alles falsch. Also ich bin eh schon, ich muss Buße tun. So. Früher war es halt kirchlich, heute ist es irgendwie gesellschaftlich. Es funktioniert in den Medien halt gut. Leute klicken auf Sachen, die Angst machen, lieber. Und dann ist aber, wenn die Amygdala am Feuern ist, du sagst es, dann sind Menschen in diesem Modus. Weil das Gehirn ist ja so, das, was du häufig tust, davon mehr.
Ich meine, weißt du, also jetzt als Coach, als Coach würde ich mich ja mit der Sache nicht beschäftigen, würde ich die ganze Zeit im Coaching, im Training mit Menschen zu tun haben, die mit so einer ganz tiefen inneren Sicherheit zu sich selbst, zu einem, so einem runden Gefühl zu sich selbst durchs Leben laufen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe im Grunde so gut wie immer mit Menschen zu tun, bei denen dort irgendwo Störfeuer ist. Ich war zufällig gestern im Theater an meiner alten Wirkungsstätte da in Salzburg und darum ist mir das heute früh so durch den Kopf gegangen. Ich kenne dieses Phänomen aus dem Theater so gut. Du bist auf der Bühne, du arbeitest in der Probensituation mit dem Regisseur oder der Regisseurin und du bist auf der Bühne unglaublich vulnerabel, weil du erprobst ununterbrochen irgendwas. Du versuchst aus dir heraus etwas zu erfinden, etwas zu erschaffen und da ist immer der Blick von außen währenddessen da. Und ich meine, die Regisseure sind ja dazu da, dass sie das, was sie sehen, einschätzen und dann sagen, ob sie das anders haben wollen, weil deren Geschäft ist ja quasi den Überblick über das Gesamtgeschehen auf der Bühne zu behalten. Und dann steuernd einzugreifen. Und jetzt kriegst du als Schauspieler im Normalfall dann immer so eine Art Kritik, heißt es dann, unter Anführungszeichen. Das ist ja schon ein gefährliches Wort, ja. Dass es sagt, nicht ganz, aber ein bisschen anders, ja. Und im Grunde bist du immer im Innersten berührt in diesem Moment, weil du ja gerade mit voller Schutzlosigkeit sozusagen etwas aus dir heraus versucht hast zu schaffen. Die Alternative, die zu schlechter Performance als Schauspieler führt, ist, wenn du immer nur auf bereits erprobte Gewohnheiten zurückgreifst. Im Jargon, im Schauspielerjargon, sagt man dann Schubladen ziehen. Also du weißt, wenn du jetzt, wenn es darum gilt, ein bisschen aufgeregt zu sein, dann tust du dieses. Und wenn es gilt, ich weiß nicht, ein bisschen autoritär zu wirken, dann tust du dieses und dann wählst du diesen Tonfall und irgendwie, weißt du, dann ziehst du Schubladen. Aber du bist im Inneren nicht beteiligt. Diese sich offen zu halten, braucht wirklich die Fähigkeit, sich im Innersten zu schützen. Das Zweite, was mir durch den Kopf gegangen ist, sind meine Reisen nach Südamerika. Ich war im Nachhinein, also ich habe mir lang gedacht, was ist das eigentlich? Ich habe es im wildesten Dschungel am Amazonas so oft mit Menschen zu tun gehabt, die mit so einer unverbrüchlichen inneren Sicherheit durchs Leben gehen, die sind sowas von da und, also, wie soll man sagen, also nicht zerfressen von, wie wirke ich und wie sehen mich die anderen und wie könnte ich das so tun, damit es auf andere so wirkt, sondern einfach, die sind da, strahlen das aus. Und ich habe am Amazonas in Peru auch Menschen gesehen in so öffentlichen Situationen. Also wo dann sich irgendeine Diskussion ergibt und wo dann einer was sagt. Und ich habe es kaum ausgehalten, mit welcher unglaublichen Selbstverständlichkeit dann Menschen zur Gruppe sprechen. Als würden sie das beruflich machen. Mhm. Als würden sie das von der Pike auf gelernt haben. Absolute persönliche Sicherheit, Ausstrahlung, Wirkungsbewusstheit, sie sagen es aus sich heraus. Und da ist dieser eine Moment, um den es uns ja heute geht, dieser Moment vor dem Sprechen, der ist immer bemerkbar. Und das ist das, was mich im Coaching mit meinem Kunden, von dem ich zuerst gesprochen habe, so interessiert hat. Wie gelingt es, diesen Moment zu etablieren und was braucht man dazu, dass du vor die Gruppe hintreten kannst? Natürlich, du weißt, du hast jetzt 15 Minuten, es ist Stress, ob die Folien passen und wie übergibst du es an den Kollegen und weißt du, das ganze Handling, das da im Kopf herumgeht und wie kannst du dieses Quaqua in deinem Kopf einen Moment still machen, einfach für dich da sein, dass du sagst, ich bin hier, ich bin gut, alles ist in Ordnung und dann stehst du einfach da und bist einfach nur da, ohne was zu tun. Ohne bereits zu handeln, zu agieren, aufzutreten, zu stehen, alles richtig zu machen, sondern einfach da zu sein. Und aus dem heraus entsteht der Sog, den man von außen betrachtet als Präsenz wahrnimmt. Und das ist die Aufforderung ans Publikum, dieser stille Moment des Daseins, sich quasi schutzlos zu zeigen, einfach nur mal da zu sein und dann entstehen 2, 3, 4, 5 Sekunden, wo im Grunde eine stille Zwiesprache bereits beginnt zwischen den Menschen auf der Bühne und dem Publikum, weil nur sein Dasein sagt, ah, ich bin hier und was ist mit euch? Und die merken das dann und schauen hin und diese kleine Zuwendung, diese kleine Bewegung hinzu, der Nacken reckt sich, die Leute schauen, ja. Das ist dann die Antwort, die sagt, ich bin auch hier. Und, sprich. Und das ist wahrnehmbar. Und das ist genau genommen der magische Moment der Präsenz auf der Bühne, der auf der einen Seite das Publikum abholt und auf der anderen Seite dir einen ruhigen und sehr konzentrierten Einstieg in die Präsentation erlaubt.
Und wenn die Präsentation dann läuft, dann ist ja auch wichtig, tatsächlich die Menschen bei Stange zu halten, wie es so schön heißt. Und dafür brauchst du eine führungsstarke Stimme, sage ich jetzt einmal so. Und lieber Arno Fischbacher, von dir, von deiner Seite gibt es da einen kostenlosen Selbstcheck, wo jeder und jede Zuhörerin und Zuhörer sich selbst ein Bild von seiner eigenen Stimme machen kann, weil die Herausforderung besteht ja tatsächlich darin, dass wir häufig einfach die Kriterien nicht haben. Woran erkenne ich denn, was Führungsstärke in der Stimme überhaupt ausmacht? Und genau dabei hilft dein kostenloses Tool, das für sich selbst herauszufinden. Magst du 2, 3 Worte dazu sagen, bitte?
Ja, sehr gerne. Der Selbstcheck Führung, also wie führungsstark ist deine Stimme, begleitet dich über 7 Fragen, die ich dir stelle und lädt dich ein, dich selbst einzuschätzen. Also wenn du gerne magst, das ist so wie Malen nach Zahlen, kannst du deine Einschätzung mit dem Stift am PDF notieren und die Quersumme lädt dich dann ein, in die Auswertung zu schauen und dann mal zu vergleichen. Entspricht es deiner Selbsteinschätzung? Ist da alles okay oder hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum einen oder anderen Thema noch Luft nach oben? Ja, Selbstcheck, Führung. Das ist auch der Link. Ich
werde es verlinken, gerne. Also genau. arno-fischbacher.com/Selbstcheck-Führung mit UE, aber ihr werdet auch den Link oder wir setzen den Link in die Shownotes. Ja. Gehen wir zurück zu unserem Auftritt und dem Moment, der alles entscheidet.
Ein Ein wesentliches Resultat so einer Vorgehensweise, über die wir vorhin gesprochen haben, also vor dem ersten Wort, das du sprichst, innezuhalten und mal zu schauen, wie gut geht's dir, wie gut bist du mit dir in diesem Moment. Das, was so stark Einfluss auf deine Körpersprache, auf deine körperliche Präsenz nimmt, das wirkt sich natürlich im Moment auf deine Stimme aus. Und während die Anspannung deine Stimme immer höher, enger macht, weniger angenehm klingen lässt, etwas gedrängt klingt, wird in dem Moment, in dem du für dich da bist und mit dir selbst körperlich im Einklang bist, wird deine Stimme immer automatisch tiefer, voller, voluminöser und klangvoller, klarer klingen. Das, was man so gerne als den Eigenton der menschlichen Stimme beschreibt, der auf der einen Seite signalisiert, dass du Vertrauen in dich selbst hast und aus dem heraus so vertrauensfördernd wirkt in der Kommunikation. Andreas, ich will gerne, bevor wir auseinandergehen, auch einfach noch einen ganz praktischen Tipp dazu tun. Denn wenn wir jetzt so reden, okay, sagt man ja schon, aber wie setze ich das um und wie gelingt's und wie kann ich das tun, wenn wir über so ja, ein bisschen heikle persönliche Themen sprechen. Ich habe selbst in meinem Leben immer wieder erprobt, weil ja sich für mich schon in der Zeit, in der ich im Theater gearbeitet habe, diese Frage jeden Tag ergeben hat. Es gibt ein sehr einfaches Tool, das kannst du im Alltag ununterbrochen einsetzen. Denn jeder Mensch betritt heute während des Tages immer mal irgendeinen Raum, in dem Menschen sind. Das kann ein Büro sein oder, keine Ahnung, wenn du Mittagessen gehst, das kann die Tür eines Restaurants sein, die du öffnest und dann betrittst du den Raum. Und das ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst, ob du einfach im Handeln bleibst und die Tür öffnest und dann halt einfach in den Raum hineingehst, um dir einen Platz zu suchen. Du bist im Tun, im Geschehen. Du bist im Grunde immer gesteuert durch die Umgebung in dem Moment. Oder ob du das in die Hand nehmen der Türklinke als Anker zum Beispiel verwendest und dann für dich die Entscheidung triffst, wie will ich den Raum betreten? Will ich da einfach reingehen, weil ich habe was zu tun? Okay, Normalvariante. Oder erinnert dich die Türklinke, dass es mal an der Zeit wäre, wieder ganz bewusst zu erleben, ich betrete den Raum, wie tue ich das? Und dann wirst du die Türklinke spüren, einen gewissen Widerstand, den sie bietet. Du wirst hören, wie sich die Tür langsam öffnet. Du wirst den Widerstand der Tür spüren, je nachdem, wie schwer die ist, was das für eine Tür ist, die du jetzt gerade öffnest. Während du die Tür öffnest, wirst du wahrscheinlich das Verändern der Akustik, also die Änderung in der Raumakustik hören. Wenn du zuerst in einem Gang bist, und du öffnest die Tür und da drinnen sind Menschen, dann hörst du die Atmosphäre des Raums. Vielleicht riechst du etwas, es ändert sich irgendwie die Luft, ist wärmer, die Atmosphäre kommt dir entgegen und jetzt gehst du einen kleinen Schritt in den Raum hinein und du bist ganz bei dir. Und du wirst, wenn du das, also tu's nicht in Leistungssituationen, wenn du das erstmals tust, wirst du dich ganz komisch fühlen, weil jetzt tust du etwas ganz bewusst, was man ansonsten vollautomatisch tut. Du bist aus deiner Autopilotsteuerung, aus der Gewohnheit heraus und jetzt erlebst du körperlich, dass du da bist. Und es wird unmittelbar Folgewirkung haben. Die Menschen, die da sind, da werden sich die Köpfe recken und irgendwer wird schauen, was los ist, weil du dich anders bewegst. Ja, und dann ist es Zeit wieder, den Autopiloten zuzulassen und einfach dann gehst du halt in den Raum und denkst dir, es war nix. Ja? Und das lässt sich dosieren. Das heißt, du kannst diese Exposition, dieses Ausgesetztsein, kannst du verkürzen und dann gehst du halt wieder ganz normal. Oder aber du erträgst es einen kurzen Moment, weil es geht dir um nichts. Und so kannst du die Scheu vor dem Ich bin hier und ich wecke Aufmerksamkeit, die kannst du überwinden und du kannst trainieren, das zu dosieren, sodass du schlussendlich zu Beginn deiner Präsentation in der Lage bist, auf die Bühne zu gehen, vor die Gruppe zu treten und dann genau diesen Moment zu inszenieren. Du bist einfach nur da. Ja, dann wendest du dich den anderen zu und schaust mal, sind die auch schon da? Und es ist, entsteht ein Moment der Wahrheit gewissermaßen zwischen dir und den anderen. Und du merkst die Macht, die du hast, die Macht, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, präsent zu sein.
Und ein weiterer Punkt, der natürlich hilfreich sein kann, ist tatsächlich jede Gelegenheit zu nutzen, öffentlich zu sprechen. Birkenbiel hat damals gesagt, also zum Beispiel könnten das Witze sein. Witze vorzutragen im Freundeskreis ist im Prinzip eine kleine Rede. Mhm. Also wenn man es ganz spielerisch haben möchte, geht es mit Witzen. Wenn man es ein bisschen anders haben möchte, also tatsächlich vielleicht businessorientierter, Toastmasters oder ähnliche Rhetorikclubs, wo jeder regelmäßig vor Menschen reden üben darf und
muss. In einem geschützten Rahmen, ja. Muss, ja genau, in einem geschützten Rahmen und mit ansteigendem Anspruch und sehr kluges Konzept.
In diesem Sinne, ich möchte dir zu Hause, wenn du bisher zugehört hast, gerne den Hinweis geben und auch die Bitte mit formulieren, dass du, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcast uns zuhörst, uns jeweils eine Bewertung hinterlässt, das nicht nur uns freut, sondern vor allen Dingen auch diejenigen Menschen, die durch dich und deine Bewertung vielleicht unseren Podcast dann auch einfacher finden können. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gut. Und wenn du jetzt in dieser halben Stunde vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht hast, ja genau, das ist so ein Thema, das beschäftigt mich auch schon länger, dann, ja, dann greif doch mal einfach zur Maus und klick dich auf arno-fischbacher.com/espresso und schau doch mal, ob du einen passenden Zeitpunkt für einen kurzen persönlichen Austausch mit mir findest. Würde mich sehr freuen. Bis dorthin, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.